Eine Frage. Was denkst du gerade? Vielleicht irgendwie sowas wie, was redet er mich mit du an? Oder jetzt hören wir oft zu Fragen, fangen wir an mit der Predigt. Wenn meine Frau mir diese Frage stellt, was denkst du gerade, erwischt sie mich meistens genau da, wo ich an einfach gar nichts denke. Will ich nicht sagen. Heute möchte ich mit euch überlegen, was sich Gott denkt, wenn er an uns denkt. Ich möchte mit euch heute einen Blick in Gottes Herz werfen und schauen, was sind Gottes Emotionen, wie fühlt sich Gott. Und ich möchte da ein Buch mit euch lesen, das man normalerweise nicht so häufig liest, und zwar das Buch Hosea. Und kurz ein bisschen was zum Kontext von dem Buch Hosea, das ist ein kleiner Prophet im Alten Testament. Er lebt zur selben Zeit wie Amos, ein anderer kleiner Prophet im Alten Testament. Und Amos schreibt viel über die Situation der Leute damals. Und er schreibt eigentlich nur Negatives. Er schreibt, dass die Leute korrupt sind, dass sie geldgierig sind, dass sie die Schwachen der Gesellschaft ausnutzen. Und es heißt sogar an zwei Stellen, damit die Leute sich günstige Sandalen kaufen können, versklaven sie die Armen. Wenn man Amos liest, Amos sagt, das ganze System, in dem er lebt, das ist kaputt und Gott muss jetzt mal einen Schlussstrich ziehen und muss jetzt mal Gericht halten und muss wieder neu aufbauen. Wenn man Amos liest, denkt man sich, oder denke ich mir häufig, lieber Amos, eigentlich hast du gar keine Ahnung. Eigentlich weißt du gar nicht, wenn du mal wüsstest, wie es heute ist, würdest du so nicht über die Leute damals reden. Du sagst, die Leute damals sind korrupt, geldgierig und unterdrücken die Schwachen. Wir nutzen die nicht nur für ein paar Sandalen aus, sondern auch für T-Shirts, Pullis, Playstation und iPhone. Wir beuten nicht nur andere Menschen aus, wir beuten unsere Natur aus. Du denkst, dein System ist kaputt, unser System ist heute kaputt. Und wenn Gott damals schon einen Schlussstrich ziehen müsste er heute mal einen Schlussstrich ziehen, muss mal Gericht halten und alles wieder neu anfangen. Hosea lebt zur selben Zeit wie Amos. Zur selben Zeit und noch ein paar Jahre später. Und so viel kann ich schon mal sagen, die Leute haben sich nicht großartig verändert in der Zeit von Hosea. Und Hosea lebt also in genau dieser Zeit, von der Amos spricht, wo es jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn ist, dass jetzt die Leute sich mal ändern, dass was geschieht. Kurze Zeit davor, bevor Gott mal richten muss, einen Schlussstrich ziehen muss, um neu zu starten zu können. Aber Gott ändert seine Strategie bei Hosea. Gott zeigt dem Hosea nämlich, wie es ihm selber geht bei dieser ganzen Sache. Und wie es ihm geht, wenn er an uns denkt. Und in den ersten Kapiteln sagt Gott im Hosea-Buch jetzt, dass er die Leute gesegnet hat. Dass sie alles haben, dass sie Gold, Silber, Essen, Trinken haben, alles. Aber die Leute nehmen das und opfern es anderen Göttern. Und Gott sagt, dass es für sich anfühlt, wie wenn die Leute mit ihm fremd gehen würden. Gott sagt, dass er alles versucht hat, um die Leute wieder zurückzugewinnen, aber damit er eine Beziehung haben kann. Aber es klappt nicht. Es klappt beziehungsweise nur, wenn es ihnen schlecht geht. Und dann kommen sie zu ihm und bitten ihn um Hilfe. Er hilft ihnen und sobald er wieder Segen gibt, machen sie was auch immer. Und da möchte ich eine kurze Geschichte von mir erzählen. Ich war früher bei einer Teenie-Freizeit vor einigen Jahren jetzt schon. Und da habe ich was erlebt. Und zwar ich möchte gar nicht so genau erzählen, was ich erlebt habe. Ich habe ein Problem gehabt und habe Gottes Hilfe gebraucht. Und ich habe gebetet und Gott hat mir geholfen. Und ich habe mich so gefreut, dass Gott mir geholfen hat. Ich war auf so einem Hochgefühl und wäre am liebsten, als es dann zur Taufe gekommen ist damals, ich wäre am liebsten selber ins Taufwasser gesprungen. Ich war bereit, jetzt mit Gott wirklich eine richtige Beziehung, eine ernsthafte Beziehung anzufangen. Ich hatte Gott auch vor der Freizeit immer wieder gesagt, ich weiß, dass es dich gibt, aber wenn du eine Beziehung zu mir willst, dann zeig dich doch mal, mach doch mal was. Und jetzt, wo ich das erlebt hatte, dachte ich mir, jetzt möchte ich eine neue Beziehung mit Gott anfangen. Und die Teenie-Freizeit war vorbei, ich bin nach Hause gekommen, meine Mutter fragt mich so, und, wie war's? Und ich antworte ihr, gut. Das war der erste Tag nach der Freizeit und der erste Tag, an dem mein Hochgefühl sofort wieder weg war. Ich war wieder zu Hause, ich hatte ganz andere Probleme und meine Beziehung zu Gott, die Pläne, die ich mit Gott schon geschmiedet hatte, alles, war nicht mehr wichtig. Passt schon, komm ja durch. Ich habe eine ähnliche Beziehung zu Gott gehabt damals, wahrscheinlich wie die Leute, von denen Hosea spricht. Und da möchte ich jetzt mit euch in der Bibel lesen. Und zwar heißt es, Hosea Kapitel 3 möchte ich lesen, die Verse 1 bis 3. Hosea 3, 1 bis 3. Gott vergleicht diese Beziehung nämlich mit der Beziehung zu einer Frau, die dem Hosea untreu wird. Und die Frau wird ihm untreu und Gott sagt ihm, und der Herr sprach zu mir, geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Da erkaufte ich sie mir für 15 Silberlinge und einen Homer und ein Letech Gerste und ich sprach zu ihr, du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren, und keinen anderen Mann angehören. Ebenso will ich mich dir gegenüber verhalten. So, also Gott gibt jetzt diesen Vergleich, sagt Hosea, mach du mal genau das Gleiche nach, was ich eigentlich mit dem Volk erlebe, wie ich mich fühle. Geh dieser Frau hinterher und liebe sie und nimm sie wieder zurück. Und Hosea macht das und er muss sogar noch dafür bezahlen, um seine eigene Frau, die er vorher schon längst geheiratet hatte, wieder zurückzubekommen. Und er zahlt 15 Silberlinge. Und das ist eine Menge Geld. Im Neuen Testament ist ein Silberling ein Tageslohn. 15 Silberlinge wären dann also 15 Arbeitstage sozusagen. Wenn man das mit 8 Stunden am Tag arbeiten und 12 Euro Mindestlohn mal ausrechnet, wären das heute übertragen 1440 Euro. Es ist eine Menge Geld. Und Hosea zahlt nicht nur das, um seine eigene Frau wieder zurückzubekommen, sondern er zahlt zusätzlich noch ein Homer und ein Letech Gerste. Jetzt sind das Maßeinheiten, die für 360 bzw. 180 Liter stehen. Also insgesamt 540 Liter Gerste. Das ist eine Menge. Das sind einige Säcke voll Gerste, die Hosea hier zahlen muss. Und ich weiß gar nicht, wie er das genau macht. Er hat sicher einen Wagen gebraucht, wo er das fortbewegen kann, diese Riesenhaufen Gerste. Und wenn er die ganzen Säcke darauf getan hat, hat er danach vielleicht Muskelkater gehabt. Und was er sich dabei gedacht hat, die ganze Zeit Gerste zu schaufeln und sich zu denken, ich möchte sie aber zurückbekommen, ich zahle das gerne. Eine andere Sache noch, eine interessante Sache ist, dass im vierten Buch Mose gesagt wird, was man tun soll, wenn Ehebruch begangen wurde. Wenn Ehebruch begangen wurde, soll man nämlich opfern, aber kein Tier, sondern ein Zehntel Eva Gerste. Ein Zehntel Eva sind 3,6 Liter und was Hosea hier tut, ist, dass er den Preis für 150 Mal Ehebruch bezahlt. Die Frau von Hosea ist ihm nicht einfach nur untreu geworden, sondern Hosea zahlt ihr 150 Mal Ehebruch plus noch 15 Silberlinge. Ich weiß nicht, wie diese Konversation ausgesehen hat, als Hosea sie zurücknimmt und er sie fragt, ja und, wie häufig habt ihr, weißt schon, und sie ihm sagt, 150 Mal. Oder ob sie ihm sagt, ich weiß es nicht, und Hosea sagt sich, okay, ich mache den ganzen Wagen voll. Auf jeden Fall können wir uns vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie Hosea sich gefühlt haben muss. Oder vielleicht können wir es gerade nicht vorstellen, wie Hosea sich gefühlt haben muss. Aber jedem Menschen, dem wir hören würden, dass er diese Geschichte von Hosea erlebt, jedem Menschen würden wir doch raten, jetzt hakt die Frau mal ab, jetzt vergiss es doch mal, jetzt sei nicht so naiv zu denken, ab jetzt werdet ihr das Traumpaar. Das anscheinend wird das nichts mehr, jetzt lass es doch mal gut sein, das ist besser für dich. Da zu denken, nach 150 Seitensprüngen, jetzt werden wir uns für immer treu sein, was Hosea hier sagt, du sollst mir angehören, ich möchte auch dir gegenüber treu bleiben. Sowas ist eigentlich naiv. Aber Gott sagt, dass er der Frau nachgehen soll, dass er sie genauso naiv lieben soll, weil Gott so mit uns Menschen umgeht. Weil er uns anscheinend naiv liebt. Das ist ein Bild für Gott. Und wenn wir uns erdreisten würden, Gott einen Ratschlag zu geben, müssten wir eigentlich sagen, lieber Gott, jetzt hak doch die ganze Beziehung mit den Menschen mal ab. Das bringt doch nichts mehr. Du hast schon so häufig versucht, jetzt langsam ist doch auch mal genug. Das tut dir doch nur weh. Du investierst so viel und die Leute interessieren sich für Traubenkuchen. Oder wir heute für Videos gucken, für Zocken. Ich weiß zumindest so in meiner Generation. Wir interessieren uns viel mehr die Antwort auf die Frage Messi oder Ronaldo interessiert uns viel mehr als die Antwort auf die Frage, wo ist Gott? Und wenn wir uns überlegen, wie fühlt sich Gott, könnte man eigentlich meinen, wenn man diese Geschichte von Hosea liest, eigentlich müsste Gott frustriert sein. Er müsste verzweifelt sagen, mir reicht's jetzt langsam. Aber ich glaube, dass das nicht das ist, wie Gott sich fühlt, sondern dass es das ist, wie wir uns fühlen. Wir selber sind frustriert häufig. Ich möchte eine andere Geschichte erzählen. Ich hatte vor ein bisschen längerer Zeit jetzt mal eine Jugendstunde. Und in dieser Jugendstunde haben wir uns so Gedanken gemacht, wie ist es so in der Gemeinde? Und wir haben ganz ehrlich gesprochen, haben gesagt, also es kam so als Antwort, Pool, naja, die Lieder sind nicht immer die besten. Die Predigten sind nicht immer so spannend. Die Lektion ist jetzt auch nicht immer so mitreißend. Naja, die Leute sind nicht immer so, also ich habe mit vielen gar keine so richtige Beziehung. So, ich kenne die vielleicht gar nicht mal. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was müsste sich denn ändern, dass wir richtig Lust haben auf die Gemeinde? Und was müsste sich ändern, dass wir richtig Lust haben, eine Beziehung zu Gott zu haben? Wir haben die Frage weitergestellt und haben gefragt, was müsste sich denn ändern, dass wir Lust haben, mal Andacht zu machen, zu beten und diese Beziehung zu Gott zu pflegen? Und da war so die Antwort in der Gruppe, keine Ahnung. Keine Ahnung. Also es wäre super cool, wenn die Predigten mitreißend wären. Es wäre super, wenn das Lektionsgespräch wirklich spannend wäre. Es wäre super, wenn die, wenn die Lieder ansprechend wären. Es wäre super, wenn die Menschen freundlich wären, wenn wir hier ein super gutes Zusammen hätten, zusammen sein, eine gute Gemeinschaft pflegen. Aber hätte ich dann trotzdem so richtig Lust, jeden Morgen aufzustehen? Es wäre super, wenn ich jeden Morgen aufstehen würde und wäre nicht müde. Wäre super, wenn ich jeden Tag mehr Zeit hätte. Aber würde ich dann diese Zeit nutzen, um mit Gott eine Beziehung zu pflegen? Keine Ahnung. Und mich hat diese Jugendstunde, muss ich ehrlich sagen, sehr geärgert. Nicht wegen der Antwort. Die Antwort fand ich super ehrlich. Mich hat diese Jugendstunde und das, was wir besprochen haben, richtig geärgert, weil ich in mich selber mal versucht habe, reinzuhören und gemerkt habe, was würde ich denn antworten? Was müsste passieren, damit ich eine richtig gute Beziehung zu Gott pflegen möchte? Keine Ahnung. Ich möchte diese Beziehung pflegen. Ich möchte wirklich eine innige Beziehung zu Gott haben. Ich möchte jeden Menschen von Gott, von Gottes Liebe erzählen. Ich möchte ihm dienen, mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen. Aber so häufig tue ich es einfach nicht. Und ich bin frustriert. Ich bin enttäuscht in meinem Herzen, weil ich das eigentlich möchte, aber nicht tue und gar nicht weiß, was müsste sich denn ändern, damit das besser wird. Damit die Frage nach Messi und Ronaldo nicht mehr die wichtigste in meinem Leben wird. Okay, das ist sie vielleicht nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Gott ist nicht enttäuscht, sondern wir sind häufig in unserem Herzen enttäuscht. Weil wir merken, weil wir spüren, diese Beziehung ist nicht das, was wir uns eigentlich immer erhoffen. Um Gott zu enttäuschen, müssten wir es erstmal schaffen, vorher Gott getäuscht zu haben. Dass Gott uns anschaut und sich denkt, boah, das hätte ich echt nicht gedacht von dir, dass du sowas tust. Aber Gott kennt uns und das ist unmöglich, Gott zu enttäuschen. Gott gibt noch ein zweites Bild im Hosea-Buch, um uns zu sagen, wie er sich wirklich fühlt. Und dieses Bild steht in Hosea Kapitel 11. Und da möchte ich die Verse 1 bis 6 lesen. Hosea 11, 1 bis 6. Da heißt es: Als Israel jung war, liebte ich ihn, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber sobald man sie rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte und sie auf seine Arme nahm. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe hob ich ihnen gleichsam das Joch vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten und sie werden ihre Ratschläge verzehren. Okay. Gott stellt sich hier erstmal als ein Elternteil vor und sagt, als Israel jung war, ich liebte sie, ich habe sie wie ein Baby behandelt, wie mein Baby behandelt. Ich habe sie gerufen, ich habe sie gelehrt, ich habe sie auf meine Arme genommen, ich habe sie geheilt, ich habe sie mit Seilen der Liebe zu mir genommen, gezogen, ich habe ihnen Nahrung gegeben. Aber sie wollen nicht. Jetzt habe ich selber noch kein Baby. Ich habe noch kein Kind und weiß nicht ganz genau, wie Eltern sich fühlen mit Kindern. Wir beide haben aber einen Hund. Und das ist nicht dasselbe. Aber vielleicht so im ganz Kleinen können wir erahnen, wie es ist, ein Baby zu haben. Wir haben diesen Hund als kleines Baby bekommen. der konnte noch nicht, er war noch nicht stubenrein. Ich habe ihm beigebracht, dass er nicht im Haus pinkeln soll, sondern draußen. Wenn er nachts musste, er jedes Mal aufstehen. Ich musste mich sofort, so schnell es ging, anziehen, mit ihm raus in den Garten gehen, damit er draußen sein Geschäft machen kann. Ich habe ihm beigebracht, dass er das tun soll. Ich habe ihm viele Tricks beigebracht. Wir haben ihn zu einem kleinen Zirkushund erzogen. Er kann super viele Tricks und es macht Spaß, weil er einfach gerne Tricks lernen möchte. Und er möchte die lernen, vor allem auch, weil er dafür Leckerlis bekommt. Und die geben wir ihm gerne, wenn er Tricks macht. Wir haben, bevor wir nach München gezogen sind, in Friedensau gewohnt. Und in diesem Haus, wo wir gewohnt haben, war er der einzige Hund. Aber in diesem Haus gab es noch viele Katzen. Und versteht mich nicht falsch, Katzen sind auch tolle Tiere und wir überlegen uns, vielleicht haben wir irgendwann auch mal eine Katze. Aber so wie Hunde besondere Eigenarten haben, haben auch Katzen besondere Eigenarten. Und bei uns in unserem Haus in Friedensau war das so, dass unsere Katzen hatten die Eigenart, Mäuse zu bringen und vor die Tür zu legen. Und zwar nicht vor die jeweilige Haustür, sondern also vor die Wohnungstür, sondern ganz unten vor die Haustür, wo alle vorbeigehen können. Natürlich, sie konnten auch nur bis dorthin kommen und ja, mussten dann reingelassen werden. Und jetzt lagen da immer wieder Mäuse. Und unser Hund liebt Mäuse, haben wir festgestellt. Und da lagen jetzt tote Mäuse und wir wollten aber nicht, dass er diese Mäuse frisst. Und dann war es jedes Mal so, wie gehen wir jetzt vor? Was machen wir, damit er diese Mäuse nicht frisst? Jedes Mal, wenn wir aus der Tür rausgegangen sind. Und eines Tages wurde Simba, so heißt unser Hund, richtig krank und hat Durchfall gehabt, hat erbrochen. Und wir sind zum Tierarzt und der Tierarzt hat gesagt, naja, wahrscheinlich hat er was Falsches gegessen. Und ich wusste, es waren die Mäuse, diese blöden Mäuse. Und wir haben versucht, dass er noch weniger Mäuse kriegt. Dass er diese toten Tiere, die davon ein bisschen länger vielleicht auch liegen können, dass er die nicht isst. Und wir haben in Hundeerziehungsbüchern gelesen, dass man das nicht einfach nur ihm verbieten soll, sondern wenn er eine Maus erwischt, soll man sie ihm nicht wegnehmen, sondern mit etwas anderem austauschen, mit etwas Positivem, was er eigentlich liebt. Also haben wir versucht, ganz ruhig zu bleiben. Er hat jetzt eine Maus erwischt, die da rumlag. Kein Problem, Simba, wir geben dir was richtig Leckeres, was du liebst, diese Leckerlis. Du musst nicht mal einen Trick machen dafür. Nimm es einfach. Im Gegensatz zu diesem Kadaver, der da von längere Zeit rumliegt, der dich krank macht. Wir haben ihm vorher noch nie was Böses getan, auch danach nicht. Und Simba sieht, wir wollen ihm das Leckerli geben und er läuft vor uns weg. Mit der Maus im Mund. Gott sagt in Hosea 11, Kapitel 11, Vers 7, mein Volk hält fest am Abfall von mir. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Gott sagt, das Volk Israel, das ich wie ein Baby behandle, was ich so sehr liebe, wo ich alles für das Volk tue, läuft vor mir weg, weil es lieber diese tote Maus haben möchte, als das gesunde, leckere Leckerli. Hätte er was anderes gewollt, wir hätten ihm ein anderes Leckerli gekauft. Und Gott sagt eigentlich, wir müssen hier jetzt mal einen Schlussstrich ziehen. Und sagt aber gleichzeitig weiter in Vers 8 und 9, wie könnte ich dich dahin geben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama, dich machen wie Zeboim? Mein ganzes Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht handeln nach dem Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht im grimmigen Zorn kommen. Gott sagt, aber ich bringe es nicht übers Herz, dich zu bestrafen. Ich liebe dich zu sehr. Ich möchte dir eigentlich vergeben. Das ist, was alles in mir möchte. Ich möchte vergeben, ich möchte dich weiterlieben. Und er gibt diese Begründung, die ich spannend finde. Er sagt, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Wenn sogar Menschen ihre Kinder lieben, wenn sogar Menschen ihren Kindern manchmal vergeben, wenn sogar Menschen ihren Hunden vergeben, ja, was soll denn ich machen? Ich, Gott, bin ja Liebe. Ich kann gar nicht anders, als die Menschen zu lieben. Ich möchte am Schluss nochmal diese Frage stellen, die ich am Anfang gestellt habe. Was denkst du eigentlich gerade? Wenn wir uns denken, wir sind enttäuscht, wir wollen eigentlich eine bessere Beziehung zu Gott haben. Wir wollen eigentlich es mal so richtig ernst machen, aber wir schaffen es nicht, weil wir unsere Zeit mit unnötigen Mäusen füllen, weil wir Sachen machen, die uns eigentlich krank machen, weil wir in irgendeinem Hamsterrad gefangen sind und da gar nicht ausbrechen können. Gott, auch wenn wir enttäuscht sind, Gott ist nicht enttäuscht von uns. Gott möchte uns immer wieder zurücknehmen. Gott möchte einen Preis zahlen, dass er uns wieder zurückbekommt. Und er zahlt gerne den 150-fachen Preis. Und Gott möchte uns vergeben. Er sagt, mein ganzes Herz sträubt sich dagegen, irgendwas anderes zu tun. Ich möchte euch lieben. Ich möchte mit euch einen neuen Anfang machen und immer wieder neu, auch nach dem 150. Mal, immer wieder neu anfangen und wieder neu eine Beziehung aufbauen. Und lass es uns doch wieder neu versuchen. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, danke für das, was du getan hast, dass du bereit bist, diesen Preis zu zahlen, uns wieder zurückzunehmen. Und dass du bereit bist, das immer wieder neu zu machen, auch wenn wir 150 Mal andere Sachen machen. Und wenn wir eigentlich eine Beziehung zu dir führen wollen und es nicht schaffen, dann bitte vergib uns und nimm uns wieder an mit deiner Geduld. Und danke, dass du es versprochen hast, dass du immer wieder mit uns einen Neuanfang wagst und uns zu dir ziehen möchtest. Amen.